Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wir sagen Dankeschön, 100 Folgen der Stehblock. Jo, wir freuen uns mit euch, 100 Folgen Stehblock, Gratulation, wir freuen uns auf viele Folgen mehr. Das Fanprojekt Wien Wiesbaden, liebe Grüße, gehen raus, macht weiter so. Ciao.
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, Folge 101 vom 3. April 2024. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße wie immer an seinem eigenen Tisch diesmal wahrscheinlich oder worüber, wo du dich gerade befindest, Mosche Micha.
Ja, gute Gunnar, hallo liebe Hörerinnen und hallo liebe Hörer, ich sitze, ich sag's nicht. Ich sitze nicht vor einem Tisch, aber vor einem Hocker.
Okay. Solange du es bequem hast.
Ich sitze bequem. Die Wohnung ist noch nicht leer bei mir zu Hause und dementsprechend sitze ich im komfortabelsten und gleichzeitig ruhigsten Raum unserer Wohnung.
Ja, also das musst du natürlich besser verkaufen. Das ist dein Studio.
Ich sitze in den NEL Headquarters.
Ja, genau.
Das wäre jetzt ziemlich frech, die Aussage dir gegenüber. Nein, aber wir haben ja nicht mehr Folge 100. Nein, genau. Ich sitze in meinem Podcast-Studio.
Genau, sehr gut. Ja, schönen Dank auch nochmal an die lieben Kollegen vom Fanprojekt für diese kleine Gesangseinlage und den nur leicht verspäteten Gruß, aber den wollte ich dann doch nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Dafür haben sich dann doch zu viel Mühe gegeben. Ja, wir sagen auch Dankeschön. 100 Folgen der Stehblock, ja, ist jetzt ein bisschen ungenau. Stehblock ist eigentlich so das ganze Ding oder der Blog eher und der Podcast Niemals Erste Liga. Aber okay, das passt schon. Das lassen wir mal als Synonyme durchgehen.
Willst du sagen, dass Sie beim Schlager etwas ungenau Texte haben?
Ja.
Hast du da was auf der Spur?
Ja, das müsste man nochmal weiter erforschen, ja, hast du recht.
Ich wusste ja nicht, ich habe es ja jetzt eben zum ersten Mal gehört, ich wusste ja nicht, von wem es kam. Ich habe erst gedacht, ob da noch ein zweiter Gruß vom Mocky kam. Das wird ja auch passen.
Ist der auch in der Schlagerszene unterwegs?
Auch ich glaube, der ist für sowas, wenn er gerade nicht sich auf ein Spiel vorbereitet oder mal ein paar freie Tage hat, für sowas empfänglich, würde ich mal sagen.
Ja.
Ich, ohne es genauer zu wissen, aber ja.
Durchaus möglich, ja. Genau. Ja, die Feierlichkeiten zur Folge 100 haben wir hinter uns gelassen. Letztes Mal war auch so die sportliche Lage auch noch ein bisschen besser. Jetzt hat sich das wieder so ein bisschen eingetrübt, so das Gesamtbild, könnte man sagen. Ja, bevor wir über die Spiele sprechen, hast du noch irgendwas anderes mit, was wir vorab noch klären sollten?
Ich habe auf zu viele Punkte getippt, ja.
Ja, unser Punktetipp war allgemein schlecht. Vielleicht können wir damit gleich anfangen. Also für den Devin haben wir einfach mal prophylaktisch schon mal 6 Punkte aufgeschrieben. Davon waren wir natürlich weit entfernt. Du hast, glaube ich, 3 Punkte gesagt, ne?
Mhm.
Und ich hatte 2 Punkte. Und als Bonustipp maximal 2 Gegentore. Alles falsch. Du hattest, glaube ich, einmal 0-0 noch gesagt, ne?
Mhm.
Was mit den 3 Punkten irgendwie auch dann schwierig geworden wäre. Aber ja, auch das hat nicht hingehauen.
Ja, das war ja meine Absicherung, die auch nicht geklappt hat.
Ja, also 2 Niederlagen gibt es zu beklagen. Fangen wir doch mal an mit dem ersten Spiel. Das war noch vor der Länderspielpause. Und da ging es nach Hamburg zum Hamburger SV. Ich muss sagen, ich hatte mir schon so ein bisschen was erhofft, weil die ja auch so seit dem Trainerwechsel jetzt auch noch nicht überperformt hatten. Wir hatten dann da gleich zwei Freak-Niederlagen gegen Osnabrück und gegen, was war das andere? Noch irgendwas, weiß ich nicht mehr. Und ja, wirkten ziemlich angeschlagen, also die hatten ziemlich Druck und dachte ich, na gut, das könnte uns eigentlich entgegenkommen, wenn wir wieder hinten solide stehen, wie wir das häufig schon getan haben und dann vielleicht den einen oder anderen Konter setzen oder nach einem Standard oder sonst irgendwie so eine Situation mal nutzen. Ja, kam nicht dazu. Also tatsächlich gab es
am Anfang. Ich hatte ja. Komplettes aus den vergangenen Spielen des HSV komplettes Gegenteil gemacht. Ich hatte nämlich kein gutes Gefühl, weil die mir einmal zu oft verloren hatten in letzter Zeit und somit, klar kann man sagen, die sind nicht top in Form, aber die Sinne sind auf jeden Fall ausreichend geschärft und die gehen da jetzt nicht, sie gehen sowieso nicht Larifari in irgendein Spiel, aber man kennt ja dann doch gewisse Motivationsdellen und Motivationshochs vielleicht und ich hatte mir schon gedacht, dass das zumindest eine konzentrierte Leistung vom HSV werden wird.
Ja, aber ich meine, das ist ja dann schnell mal passé, keine Ahnung. Der Außenseiter geht in Führung und plötzlich fangen die dann wieder an, irgendwie Quatsch zu machen, dass dann nichts mehr zusammenpasst oder sonst irgendwie. Also solche Szenarien kann man sich ausmalen, ne? Das ist jetzt nicht völlig unrealistisch. Und tatsächlich gab es ja am Anfang sogar mal eine Chance. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so genau präsent, aber ich meine, wir hätten so nach ein paar Minuten mal so einen ersten Versuch gehabt.
War das Häuser?
Ich glaube Häuser, ne? Mhm. Was so, naja, zumindest mal so eine Annäherung war. Aber danach war es dann eigentlich sehr eindeutig. Gut. Irgendwann fällt dann halt das Tor mal in, also ich meine, zwar natürlich hochverdient, aber dann halt in der Situation ein bisschen glücklich, weil es halt so ein abgefälschter Schuss war. Da irgendwie von Mokis Rücken oder Hintern irgendwie abgelenkt, ja, und dann fliegt er so in so einem komischen hohen Bogen dann da in den Winkel rein, über Stritzel kann auch nichts machen. Das war natürlich dann unglücklich in dem Moment, aber ja. Und das war dann sozusagen für Hamburg der Dosenöffner und ja, gut, dann ging das Spiel halt so seinen Gang.
Ja, ich sag mal, die entscheidenden Tore waren ja sicherlich die ersten beiden und das eine war halt so ein abgefälschtes Ding, was halt in, weiß ich nicht, 19 von 20 Fällen halt nicht reingeht oder noch weniger. Und das zweite das war dieser Freistoß, ne, der dann unter der Mauer durchging.
Das war kurz nach der Pause dann, ne? Nee, warte mal.
Ja, auf jeden Fall ist es ja, genau. Ein Freistoß, die Mauer springt hoch und dann, klar ist es für einen Torwart schwierig zu reagieren, aber der ist mir dann zu langsam im Tor eingeschlagen, als dass ich da ruhig hätte bleiben können, ohne jetzt Stritzel da einen konkreten Vorwurf machen zu wollen, aber es sah einfach halt auch richtig blöd aus und ja, und so zwei Tore dann in einem Spiel, wo du halt auch ja einen guten Spielverlauf brauchst, war dann eben ein Killer. Und wir treten ja auch nicht so auf, dass wir einen angeschlagenen Gegner dann da von unserer Spielweise her sagen, so zack, bumm, wir kommen da jetzt hin und setzen da mal an. Wir spielen ja trotzdem unser Spiel und wie gesagt, dann können die sich erstmal, ja, wenn die dann in Führung gehen und ein gewisses Selbstvertrauen geholt haben, dann wird's halt richtig schwierig. Der Spielverlauf war dann einfach für uns extrem. Also war ein verdienter Sieg von Hamburg, keine Frage, aber der Spielverlauf war dann eben auch ja Gift für unser Spiel.
Ja. Ja. Ja, dieser Freistoß, man wundert sich, weil häufig legt man ja dann einen so hinter die Mauer, was ja zwar auch immer so ein bisschen unwürdig aussieht, aber genau solche Situationen halt eben verhindern könnte, ne? Dass sich dann noch so einer quer dahinter legt. Das hatten wir bei uns ja auch schon ab und zu mal gesehen. Und gerade in der Position, dass da keiner auf die Idee kam, in dem Moment, ist das schon irgendwie ein bisschen verwunderlich.
Gut, weiß nicht, wovon die das abhängig machen. Wahrscheinlich von dem, wie der Schütze so. Ja, haben sie anscheinend nicht mit gerechnet. Habe ich aber auch noch nie gesehen bei uns.
Oh. Doch, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass. Also, Häuser lag schon ein paar Mal hinter der Mauer, ja.
Okay. Kann ich mich nicht dran erinnern, offensichtlich. Oder jetzt zumindest länger nicht. Ja, na gut. Du warst letztlich, ich glaube, ja, war ja dann 3-0 am Ende, ne?
Ja.
Du warst ja auch vor Ort, gell?
Ja, richtig.
Ja, war jetzt relativ, ja, was weiß ich, irgendwo auch, das ist ja alles Bonuspunkte gegen den HSV, aber ja, war dann, ich hätte mir ein etwas spannenderes Spiel gewünscht bei den Voraussetzungen. Ich glaube auch, der Trainer hat dann gesagt, dass es ihm etwas zu hoch war. Also Baumgart nach dem Spiel.
Ja, wobei ich fand's, also ich meine, für wenn du Chancenverhältnisse und so weiter anschaust, ist auch ein 3-0 da nicht absurd. Also das geht schon klar.
Ja, absurd nicht, aber ich sag mal, gut, ich meine irgendwas in Erinnerung zu haben, so dass er gesagt hat, naja, so höher hätten wir jetzt auch nicht gewinnen können, fast. Also dass das dann schon relativ glatt lief für sie. Aber ja, klar, ein verdienter Sieg und beziehungsweise für uns eine verdiente Niederlage und das war halt leider jetzt mal wieder eine Niederlage in der Rückrunde, die über die wir uns nicht beschweren dürfen.
Ja, ich glaube, die hatten auch noch mehrere Pfostentreffer oder sowas, also von daher.
Stimmt, gerade am Anfang, ja.
Ja, naja, ja, so zu meinem Ausflug kann ich vielleicht gerade noch kurz erzählen. Also ich meine, sag mal, abgesehen vom Spiel war das ja alles sehr nett, ne? Schönes Wetter und so. Ich hatte mich relativ kurzfristig entschieden, doch noch hinzufahren aus zwei Gründen. Zum einen war klar, dass ich das folgende Heimspiel gegen Osnabrück da jetzt am Ostersonntag verpassen werde, urlaubsbedingt. Und dann dachte ich, na gut, bevor ich da jetzt irgendwie 3 Wochen gar kein Spiel sehe, fahre ich dann doch nach Hamburg. Plus es besteht ja doch die Gefahr, dass der HSV ja dann vielleicht doch wieder aufsteigt und dann hat man vielleicht auf lange Zeit nicht mehr die Chance, dann da nochmal ins Volksparkstadion zu fahren. Und dann dachte ich, komm, das nimmst du nochmal mit. Ich war damals da bei unserem Pokalspiel 2009 war ich einmal da, aber seitdem halt auch nicht wieder. Und da dachte ich, das ist doch eigentlich eine Gelegenheit, die ich dann vielleicht nochmal nutzen sollte. Und ja, gut.
Es besteht ja auch die Gefahr, dass wir gar nicht mehr nach Hamburg fahren können.
Ja, zumindest in
der oder zumindest nicht zum Fußball von unserem Verein.
Ja, genau. Gut. Also ich sag mal,
die besteht sogar doppelt.
Ja, besteht in mehrerlei Hinsicht, hast du natürlich recht. Könnte mir allerdings vorstellen, dass St. Pauli auch irgendwann mal wieder zurückkommt in die zweite Liga und wir dann vielleicht da noch sind oder wieder da sind. Also St. Pauli kann ich mir schon mal vorstellen. HSV, gut, die waren vorher irgendwie 50 oder wie lang waren die, 55 Jahre oder irgendwas in der ersten Liga. Also vielleicht bleiben die dann auch wieder dauerhaft dort. Ne? Von daher. Egal. Es war auch von den Zuschauern, wäre es jetzt oder jetzt quasi zweite Rekordveranstaltung für uns oder zweitmeiste Zuschauer ever nach dem Spiel auf Schalke. Waren es jetzt, glaube ich, 55.000 oder sowas. Also auch so nicht ganz ausverkauft, aber auch eine Riesensumme. Aber ähnlich wie auf Schalke, ich weiß nicht, vielleicht liegt das einfach so an den großen Stadien, dass da einfach doch irgendwie viel verloren geht. Das war mir vorher irgendwie nie so bewusst, wenn ich mit Bayern irgendwie bei irgendwelchen Spielen war. Aber ich sag mal, gut, die haben natürlich ihre Kurve, genau am anderen Ende natürlich. Die macht natürlich dann schon Radau, aber da kommt dann jetzt noch nicht so viel an, dass du jetzt da irgendwie jetzt quasi in der Gästekurve dann davon erdrückt wirst und dann drumherum hast du dann nur Sitzplätze, da passiert gar nichts. Also das ist dann irgendwie schon wenig. Also das ist jetzt in so einem, keine Ahnung, so einem 20.000, 25.000 Mann Stadion irgendwie was ganz anderes, ne, wo das alles ein bisschen kompakter ist, wo du dann halt auch wirklich hörst, wenn die gegnerischen Fans was machen. Fand ich irgendwie ein bisschen enttäuschend, aber gut. Naja.
Ja, ich glaube, es liegt jetzt so ein bisschen auch an den beiden Vereinen, die du da vergleichst, weil die meisten Clubs ja gegen Bayern ist es ja so eins der Spiele der Saison.
Ja, das
was
ist
auf
klar.
Jahr, was auf, jetzt auf, ja, nicht auf Jahre ausverkauft ist, aber das ist das erste Spiel in der Regel, das ausverkauft ist. Außer vielleicht jetzt mal Dortmund-Schalke oder sowas. Und dann ist die Motivation von allen oder der Hass oder das. Der ist einfach da und bei uns ist halt so, ah jo, gehen wir heute gegen Wien Wiesbaden da unsere Truppe angucken oder gehen wir doch irgendwie ans Ufer oder machen uns was anderes oder keine Ahnung. Das ist halt jetzt kein Spiel, wo du sagst, da muss ich auf jeden Fall hin. Und dann bist du eben auch von der Stimmung her wahrscheinlich, da fieberst du nicht drauf hin. So. Das ist bei Elversberg und Osnabrück wahrscheinlich auch nicht anders. Für viele der Hamburger oder Schalker, wenn die da nicht irgendwelche besonderen Beziehungen haben, aber oder Kiel oder Fürth oder so. Aber ja, ja. Es stimmt schon. Also Schalke fand ich, da war ich ja mit, dass es in ein, zwei Situationen gemerkt hast. Wie gesagt, habe ich ja auch gesagt, was da abgehen kann. Mhm. Weiß ich, ob das in Hamburg auch mal der Fall war. Ich meine, das ist natürlich für die jetzt relativ unspektakulär gelaufen. Du gehst halt irgendwann in Führung, verwaltest die und gewinnst halt, ne?
Auf. Ja, gut, wobei es dadurch, dass, wie gesagt, dass die halt vorher ja da ein paar Rückschläge hatten, war da schon ziemlich Druck drauf. Also ich glaube, die brauchten den Sieg schon sehr dringend. Und ich meine, klar, bei den Toren wurde dann halt schon entsprechend laut gejubelt, klar. Also jetzt völlig unabhängig vom Gegner war das für die schon ein wichtiges Spiel.
Das habe ich, ja, das ist schon klar.
Ja. Naja, gut, aber ja, so, ich meine, und dann bei uns, da war der Block dann halt auch nicht voll, also irgendwas 500 Leute oder irgend sowas, glaube ich, wobei sich das dann auch noch verteilt hat, unten dann der Stehblock und oben die Sitzplätze, die siehst du ja dann halt auch nicht, weil da halt auch so der Rang halt so drüber ist. Und ja, dann, ich sag mal, hat der Supporter einen schweren Stand.
Ja.
Aber gut. So ist das. Warten wir nochmal in Hamburg. Kann ich jetzt dann auch einen Haken dran machen.
Mach
das. Bin da vorher, das ist ja so bei der Anreise, ich kam dann noch irgendwie so mit dem Bus da so Richtung Stadion dann und war ich dann halt natürlich logischerweise der Einzige mit roten Klamotten dann da drin, inmitten von HSV-Fans. Da gab es mal so ein paar Blicke irgendwie, aber da hat auch keiner irgendwie, es gab noch nicht mal blöde Sprüche, ne? Also, und auch da, als ich dann da gelaufen bin halt irgendwie, das ist also diese eine Straße dann zum Stadion, wo dann halt auch alle möglichen, was weiß ich, Buden sind und Grillstände und Getränkestände und sonst irgendwie, wo Musik läuft und x-tausend HSV-Fans da halt da so vom Spiel da unterwegs. Da laufe ich so durch, ne? Kein Menschen interessiert. Boah, das kriegst du wenigstens mal irgendwie einen Spruch gedrückt oder irgendwie, selbst wenn es nicht lustig ist, aber naja, keine Ahnung. War völlig Luft für diese Menschen.
Ja, ich bin ja gegen Pauli dann auch von meinem Kumpel mit den Öffentlichen ja erstmal zu unserem Fanbus da gefahren, aber da waren ja dann auch schon ein paar Paulianer am Start und so, dann ja, wird man schon registriert, das kriegt man dann schon so mit. Aber ja, wie gesagt, dafür ist man dann, haben die meisten dann doch keine große Verbindung zu uns, als dass es da irgendwie, ja, also liegt ja dann auch an der Person, ob die dann ein Gespräch anfängt oder nicht, aber
naja,
in der Regel klar. Ist es dann einfach. Ah ja, gut, ist auch einer da, überraschend, ja.
Ja, na gut, okay, also machen wir da mal einen Haken dran. Es ging eben mit einer nicht ganz überraschenden Niederlage in die Länderspielpause. Da gab es dann noch ein Testspiel gegen Waldhof Mannheim. Wie ging das aus? 3-1, glaube ich, ne?
Glaube, ja.
Ja, war jetzt auch nicht da. Und das war ja auch irgendwie zu einer bisschen ungünstigen Zeit für die arbeitende Bevölkerung. Irgendwie Donnerstagmittags um 1 oder was.
Ja, mittags irgendwie, ja.
Und ja, gut, war wie erwartet, dass dann da die in erster Linie natürlich dann die spielen, die letzte Zeit gar nicht oder nur wenig gespielt hatten. Später wurden dann noch ein paar von den Stammspielern dann noch eingewechselt. Ja, okay, hat man halt ein Testspiel gewonnen.
War das falsche Spiel, das wir gewonnen haben, ja.
Ja, gut. Dann gab es ein langes Wochenende für die Spiele. Ist jetzt so die einzige Gelegenheit jetzt auch in der Rückrunde, dass die jetzt nochmal frei bekommen vor dem Endspurt. Ja, und dann dachte man, okay, jetzt ist man schön ausgeruht und top Form. Es gibt keine Verletzten oder zumindest gab es bis zur Pressekonferenz keine Verletzten, nur so ein paar so leicht Angeschlagene. Und da sollte man doch meinen, irgendwie man ist perfekt vorbereitet auf das wirklich wichtige Spiel gegen Osnabrück. Ja, und dann sah man sich erstmal eine eher Nichtleistung ausgesetzt, so als Zuschauer. Ich habe es ja, wie gesagt, dann nur im Fernsehen jetzt gesehen. Du warst ja vor Ort. Wie war so der Eindruck aus dem Stadion?
Genau, also ich habe, nachdem ich auf die Weihnachtsfeier bei meinem Arbeitgeber verzichtet habe, um die Heimniederlage gegen den damaligen Tabellenletzten Eintracht Braunschweig im Stadion verfolgen zu können, habe ich jetzt auf das Essen mit den Schwiegereltern verzichtet. und bin dann beim Kaffee dazu gestoßen, um die Heimniederlage gegen den jetzigen Tabellenletzten mir anzusehen. Ja, also du hast es ja auch in deinem Spielbericht geschrieben. Ich finde, die Mannschaft kann sich vor allem, oder man kann sich drei Dinge ankreiden lassen, weil ich jetzt einen Punkt als nicht ganz so entscheidend sehe. Aber der erste Punkt ist eben der verhaltene oder der passive verhaltene Anfangs, der Beginn. Das sind nur die ersten 20 Minuten. Da hast du Osnabrück den Ball überlassen direkt, und das ist halt, finde ich, schon mal ein schlechtes Signal. Natürlich ist das ihre bevorzugte Spielweise und sie sollen jetzt nicht anfangen, nur weil der Tabellenletzte kommt und meinen, wir werfen jetzt alles über den Haufen, aber du musst präsenter sein. Du musst zumindest mal ein paar Ansätze nach vorne zeigen, die wir ja auch die Saison über gezeigt hatten. Ich fand, das ging jetzt nicht die komplette erste Halbzeit. Ich fand, das war so, wie gesagt, die erste Viertelstunde, 20 Minuten. Danach fand ich, waren sie zumindest in den Zweikämpfen griffiger und haben Osnabrück auch früher, haben Osnabrück besser gestört und hatten dann auch ein bisschen Ballbesitz, auch wenn es nach vorne dann natürlich nicht sehr mau war. Ja, und der zweite große Knackpunkt war dann halt das Verhalten beim Gegentor, wobei das auch in der Wiederholung dann ja nochmal anders aussah eben als im Stadion. Ja.
Also inwiefern?
Ich fand halt im Stadion, habe ich gedacht, wie kann man den so durchlaufen lassen?
So, das fand ich im Fernsehen auch, ja.
Das bleibt als Aussage natürlich erstmal bestehen. Der Punkt ist aber, dass, also Conte ist zum einen der zweitschnellste Spieler der Liga von den gemessenen Zeiten. Das hat man da in Ansätzen gesehen. Oder das hat man gesehen. Das Ding ist halt, der Torwart wirft ihm ja den Ball ab, ist noch knapp in der eigenen Hälfte, lässt dann unseren, ich weiß nicht wen, er lässt einen Mann aussteigen oder zieht an einem Mann vorbei und hat dann richtig viel Platz vor sich.
Fechner war der Erste, ja.
Genau, und da ist dann, der war so auf links positioniert, und da ist dann halt eine Riesenlücke, die nicht besetzt ist. Das heißt, in dem Moment, wo das passiert ist, kannst du es natürlich noch korrigieren, aber es wird dann schwieriger. Aber da war halt die Raumaufteilung einfach nicht gut. Und ja, und dann ist es halt so, dass der halt mit Tempo da drauf geht, die Mitspieler sich natürlich auch bewegen. Du hinten eine schnellere Übergabe hättest machen müssen, aber du musst natürlich auch den gucken. Und ja, letztlich war es natürlich auch trotzdem nicht gut gemacht. Ja, da muss einer sich davor stellen. Wobei, wenn der halt in dem Tempo ankommt, bist du halt auch schnell ausgespielt. Also trotzdem kannst du ihn natürlich nicht geradeaus laufen lassen, mehr oder weniger, und er schießt dann noch geradeaus ins Tor. Auch wenn er das unkonventionell mit der Picke gemacht hat. Aber gefühlt ist er halt geradeaus gerannt, hat geradeaus geschossen, und der Ball war halt drin. Und das ist halt natürlich eine Katastrophe. Da hätte man sich notfalls halt eine gelbe Karte abholen müssen.
Ja.
Aber wie gesagt, das war halt, jeder hat irgendwie so seinen Mann gedeckt. Vukotic breitet ja dann noch die Arme auf, so nach dem Motto, was war das jetzt? Der Trainer wahrscheinlich auch gemacht. Aber wie gesagt, ich denke, das Hauptproblem war da die Raumaufteilung, und dann, da haben sie eine Sekunde zu lang gebraucht, bis sie reagiert haben, und die hast du halt in dem Moment nicht gehabt.
War vielleicht,
so, zumindest meine Sicht.
War vielleicht ein Problem, dass Vukotic schon gelb hatte zu dem Zeitpunkt und deswegen sich nicht getraut hat, da irgendwie, ich sag mal, auf die Gefahr eines Fouls da reinzugehen?
Ja, wie gesagt, es war jetzt auch nicht so, dass ich direkt gesagt habe, da muss Vukotic hin, aber es war natürlich eine der Optionen, ja. Und klar, wenn du dann schon gelb hast, kannst du da vielleicht anders hingehen oder musst du dann da anders hingehen wie jemand anderes. Und es war jetzt ja auch keine Situation, wo du sagst, okay, das wird auf jeden Fall ein Tor. So vom Ablauf. Es war halt einfach nur, dass du dann da, also, hast da gestanden und dachtest so, was war denn das jetzt? Ja. Und wahrscheinlich ging es den Spielern nicht anders. Das war halt eine, ja, wie gesagt, das müssten wir jetzt den Trainer zu fragen, ob es da wo der den Hauptfehler sieht, aber ich vermute, dass einfach die Raumaufteilung nicht gepasst hat und wie gesagt, dann die keiner es richtig angepasst hat. Ja, und Vukotić, klar, das wäre in dem Fall der Letzte, der da drauf gehen sollte, aber du kannst halt auch nicht den Stürmer dann weglaufen lassen, weil dann, wenn der frei ist und du da drauf gehst, dann spielt er dem halt da in die Spitze und der steht dann auch allein vorm Stritzel. Ne? Also das wäre dann, ja, also pff.
Ja. Also ich meine, die Aktion zur Halbzeit war ja dann relativ klar, dass da gingen Fechner und Mathiesen raus. Vielleicht hat Kocinski die beiden auch so als Mitschuldige so identifiziert an der Situation.
Ich weiß nicht, ob Mathiesen angeschlagen war, es sah nicht so aus, weil der wird ja eigentlich selten ausgewechselt, aber das könnte damit zu tun haben, ja, dass Fechner da vielleicht von Anfang an auf der falschen Position stand, dazu eben noch sich einfach hat ausspielen lassen und Mathiesen dann eben da auch aus dem Zentrum nicht rausgerückt ist, weil ein Vukotić mit Gelb drin zu lassen und einen Mathiesen rauszunehmen, ist ja dann schon auch eine Ansage. Ja, also das war halt einmal gepennt im Kollektiv und bestraft worden und ja, also jetzt dann der dritte Punkt, den ich vorhin noch meinte, den ich aber als den schwächsten der drei Kritikpunkte sehe, war eben die Aufstellung, dass dadurch, dass Günther mit muskulären Problemen nicht konnte, was halt sein kann, was unserem Spiel natürlich nicht gut getan hat, weil der natürlich auf links ein richtiger Aktivposten war in den letzten Spielen, hat mir auch gesagt. Aber dann eben nicht auf Kartig zu setzen, wofür es wahrscheinlich Gründe gab, aber dafür halt Goppel auf, also vor allem das Ding ist halt Goppel auf links zu ziehen. Klar, du hast ihn immer noch und als Offensivoption, aber du hast halt, du veränderst damit ja auch diese eintrainierten Abläufe. Dafür, dass er nach links, nach rechts, also es ändert ja schon was in den Abläufen und Mockenhaupt gegen Osnabrück gepaart mit dieser passiven Anfangsphase, das ist dann in meinen Augen dann doch auch vielleicht das falsche Signal gewesen. Aber wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, was gegen Kartic gesprochen hat. Vielleicht war der auch nicht ganz fit oder.
Ja, weiß nicht, der ist jetzt auch länger nicht mehr eingewechselt worden, glaube ich. Also von daher ist er vielleicht gerade im Tief.
Ja, genau, deshalb will ich das jetzt nicht zu hoch hängen. Trotzdem ist halt die Frage, klar, das ist so im Nachhinein immer das Ding, ne? Ja. Wie sinnvoll das war, Goppel. Ich meine, der ist ja dann auch irgendwann nach rechts gewechselt, ne?
Oder dann zur Halbzeit, genau.
Genau.
Zur Halbzeit, als dann Mathiesen dann raus ist, dann wird ja dann auf Viererkette umgestellt. Also mit Vukotić und Anger in der Mitte und dann kam ja Carstens auf links, Mockenhaupt rechts in der Viererkette und dann ist Goppel, meine ich, rübergegangen und wir waren dann außen, dann ja, wahrscheinlich dann
Kovacevic
dann auf links außen und dann kam ja dann irgendwann noch Lee, ne? Ah, der kam aber für Goppel. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie es sich dann verteilt hat.
Kovacevic war ja am Anfang der zweiten Halbzeit links.
Ja, das ist auch so ein. Ja, mach erstmal zu Ende.
Ja, sag du.
Ich sag mal so, diese Idee mit der Doppelspitze, die wir jetzt seit einiger Zeit da hatten, ich finde, das hat jetzt schon länger nicht mehr so gut geklappt. Und ich hatte eigentlich schon erwartet, dass jetzt gegen Osnabrück Lee und Betzner wieder spielen hinter Bretagne. Wie wir auch mal schon eine ganze Zeit lang eine erfolgreiche Phase so in der Hinrunde hatten. Und ja, hat er jetzt doch nicht gemacht, aber ich denke jetzt beim nächsten Spiel wird das passieren, weil, ich weiß nicht, die beiden Stürmer hingen dann halt so auch völlig in der Luft. Die haben ja keinen Ball gehabt da vorne, ne? So lange Zeit.
Genau, also unsere beste Phase hatten wir mit der von dir eben angesprochenen Aufstellung vorne, mit Betzner und Lee hinter Bretagne und ja.
Ja.
Also Lee war ja da auch wieder nicht in der Startelf, auch das ist ja eine.
Ja gut, der hatte
Frage,
ja,
warum.
Der hatte ja kürzlich auch doch irgendwie ein Muskelproblem oder sowas, hat das letzte in Hamburg ja nicht gespielt und dann im Testspiel war er dann zwar wieder dabei, aber dann haben sie wahrscheinlich jetzt gedacht, okay, von Anfang an vielleicht besser noch nicht.
Wie auch immer, das ist ja trotzdem noch nicht das Schlimmste von dem Spiel gewesen.
Das stimmt, also es gab natürlich dann diese eine Szene mit dem vermeintlichen Ausgleich, Also, erstmal gab es schon mal dann eigentlich direkt nach dem Tor schon diese gute Chance von Goppel. Das war auch endlich mal ein schöner Angriff. Da so über rechts da kombiniert und dann am Ende kommt der Ball dann in den Rückraum und Goppel schlänzt den dann rein und dann springt er halt an den Innenpfosten, ja, 2 Zentimeter weiter links und es ist ein Tor.
Das waren auch exakt meine Worte, ja.
Ja, das.
2 Zentimeter habe ich auch gesagt.
Ja, vielleicht braucht es auch 3, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall, oder 2 Zentimeter weiter rechts, dann kommt der Bretagne noch mit dem Kopf dran.
Also ich denke mal, viel hätte da nicht anders laufen müssen. Und das Ding geht halt rein. Klar, es ist jetzt kein Schuss, wo du sagst, das muss auf jeden Fall ein Tor sein. Das war ja erstmal sehr stark gemacht. Aber trotzdem ist es halt sehr ärgerlich und hat halt irgendwie zu dem scheiß Fußballnachmittag gepasst.
Ja. Genau, ja, dann in der zweiten Halbzeit, eigentlich so ein Klassiker, ne? Eckball und Vukotić steigt hoch, köpft rein und jubelt schon sehr, sehr eigenwillig mit so einem Tritt in die Bande, bevor er dann feststellt, der Schiedsrichter gibt das Tor nicht. Im Stadion habt ihr erst noch gedacht, ihr kann man wohl geben, aber ihr habt euch dann, glaube ich, dann auch so ein bisschen nach Betrachten der Bilder dann umentschieden, oder?
Also ich habe erst, ja, also mein Problem war ja in dem Fall, dass ich neben Devin stand. da habe ich mich doch noch zu sehr von ihm beeinflussen lassen. Also ich habe im ersten Moment natürlich gejubelt, wie alle, und habe da auch jetzt nichts gesehen, was, also manchmal sieht man ja schon so und denkt so, war der vielleicht doch im Abseits oder da gab es einen Stoßen oder was auch immer. Das war einfach nur zack, geil, rein, bumm, Ausgleich, Jubel. So, und dann hat man aber relativ schnell gesehen, dass der Schiri dann ja das Tor nicht gibt. Und naja, dann meinte der Devin halt dann relativ schnell, ah ja, der hatte da das Knie im Rücken oder irgend sowas. Und dann habe ich halt meine, ich habe da kurz die Wow-App angemacht und kam das natürlich noch zweimal und da habe ich dann echt einen Hals gehabt, weil das halt so eindeutig kein Foul war. Und nachdem ich das zu Hause nochmal mir angeguckt habe, also im Prinzip ist ja das Ding, der Schiri hat auf Foul entschieden und der VAR hat es ja dann auch gecheckt, aber hat im Prinzip die Entscheidung bestätigt. Und das ist ja immer das Ding, er sollte ihn ja nur dann sich die Szene nochmal angucken lassen, wenn es jetzt nicht gerade abseits ist, weil das ist ja dann Schwarz-Weiß-Entscheidung. Wenn er dann eine falsche Wahrnehmung hatte oder was nicht gesehen hat. So, und im Prinzip ging es ja da, wenn dann um eine falsche Wahrnehmung. Und okay, mittlerweile bin ich auch bei den 2 Zentimetern eben, ich bin jetzt so bei 2%, wo du sagen kannst, okay, das ist ein Foul. Das ist das Höchste meiner. Also ich sage, da kannst du höchstens zu 2% sagen, dass das ein Foul ist. Wenn das dem VAR ausreicht, um die Entscheidung durchzuwinken, dann ist das wahrscheinlich der Grund, warum er da nicht einschreitet. Aber jetzt, da müssten wir mal wirklich, also ich meine, der Marc, der ja auch Schiedsrichter ist, der hat ja auch gesagt, das kannst du nicht so stehen lassen, ja. Es war kein Foul. Du kannst keinen Verteidiger belohnen, der bei einer Ecke stehen bleibt. Der bleibt stehen. Du siehst den Mockenhaupt. Ich habe mir das dann auch nochmal habe dann immer mal angehalten, das Highlight-Video. Du siehst einen Mockenhaupt, der da schön die Arme mitnimmt, um hochzusteigen. Und der kommt ja so also wenn man es jetzt aus Torwartperspektive oder von, hier, wir standen ja direkt, das war ja direkt vor unserer Kurve. Der war ja links von dem, in Anführungsstrichen, gefaulten. Der nimmt dann so die Arme nach hinten und steigt hoch zum Kopfball. Und Vukotić kommt ja vom 16er, also von aufs Tor zulaufend, so wie man es ja auch machen sollte. Und dieser Typ, der, ich glaube, die 5 war das von Osna, der bleibt halt einfach stehen. Der merkt halt auch, okay, der ist anscheinend, keine Ahnung, hatte wahrscheinlich auch irgendeine Fehlzündung im Hirn gehabt und ist dann irgendwie schlecht gelaufen und hat dann gemerkt, ich kann gar nicht mehr hochspringen jetzt und ist halt einfach stehen geblieben dann. Vielleicht hat er das auch bewusst sogar gemacht, weil er gemerkt hat, gegen Vukotić habe ich jetzt eh keine Chance und bevor ich da jetzt hochsteige und es nicht gepfiffen wird, bleibe ich halt stehen in der Hoffnung, dass ich umgerannt werde. Ich würde das nicht ausschließen als Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall bleibt der stehen und wird dann halt vom Im Prinzip war der Kopf dann irgendwo zwischen Mokis unterem Rücken und Vukotic Genitalien. So, also er wurde auf jeden Fall eingekesselt, der Kopf, weil er eben stehen bleibt und beide zum Ball gehen. Vukotic spielt den Ball und dann hält er sich die Ohren, ja. Dass das wahrscheinlich ein bisschen wehgetan hat, okay. Aber wie gesagt, nicht jeder Kontakt ist ein Foul, ne? Und das sehe ich halt ganz klar so, dass das nie im Leben ein Foul war. Und du kannst gerne das ein bisschen moderater sehen, aber das ist schon eine Frechheit, dass das so durchgewunken wurde. Und das war auch bei der Bank von uns. Die standen da alle und haben eben darauf gewartet, dass er zumindest das Zeichen kriegt, hier, guck's dir an. Und nachdem er das dann auf so hat stehen lassen, dann sind die auf der Bank nochmal abgegangen. Nico Schäfer und alle haben dann abgewunken und sich echauffiert und in meinen Augen auch völlig zurecht.
Ja, nee, ich wollte es gar nicht abmildern. Gut. Ich hat's mir dann auch, also im Live-Bild natürlich und auch in X-Wiederholung angeschaut. Und hab dann noch extra dann noch drauf geachtet. Ich meine, was ja auch noch sein hätte können, dass durch den Kontakt, dass das Mockenhaupt den Gegenspieler quasi im Zweikampf quasi anrempelt, dass der den sozusagen dann in den Vukotic dann reinrempelt, ja. Dann könnte man auch sagen, okay, auch faul. Oder dass Vukotic ihn zuerst halt irgendwie mit der Hüfte oder sowas trifft, bevor er köpft. War aber auch nicht der Fall. Der trifft ganz klar den Ball zuerst beim Kopf und dann trifft er natürlich dann halt auch den Gegenspieler mit dem Körper. Aber ich meine, wenn du am Boden hast, das ja auch, da zählt ja auch in erster Linie mal, das Wichtigste ist ja, triffst du zuerst Ball oder Gegenspieler? Und all das, was man da so als Argument da ins Feld führen könnte, trifft meines Erachtens nicht zu. Also wie gesagt, das Mindeste wäre eigentlich, dass er rausgeht und sagt, guckt sich's nochmal an. Und dann, wenn dann der Schiedsrichter meinetwegen dann sagt, nee, ich sehe da trotzdem den Foul oder sowas. Gut. Hätte er wenigstens aus taktischer Sicht, schiedsrichtertaktischer Sicht eigentlich machen müssen. Aber ja, es war sehr ärgerlich.
Genau, also beim Kampf um Ball, ja, also wenn ein Spieler den Ball hat und du setzt zur Grätsche an oder er legt sich den Ball vor oder so und du setzt zur Grätsche an, spielst dann klar erst den Ball und danach fliegt er über deine Beine. Okay, dann lassen die Schiri das weiterlaufen. Wenn du da reingrätsch und triffst Ball und Mann gleichzeitig, wird es in der Regel abgepfiffen, was ich auch völlig in Ordnung finde. Aber da ist ja so, dass keiner den Ball hat, sondern der Ball ja kommt. Und wie du sagst, Vukotic trifft klar den Ball und ist ja auch nicht so, dass er dann da auf dem landet oder der ihm bei dem Kopfball den umrennt, sondern nein, er trifft den Ball und man sieht ja sogar, in der einen Zeitlupe habe ich sogar gesehen, dass während er den Ball köpft, dieser eingequetschte oder dieser, ja, stehen, dieser Fünfer von Osterbrück, der da stehen bleibt, der hat dann sogar die Arme um seinen Oberschenkel, während er köpft. Weil der da so. Und ja, und trotzdem landet Vukotic dann ja, ohne dass irgendwas ist. Ich sag mal, wäre Mockenhaupt da nicht auch noch gewesen, hätten wir wahrscheinlich eine höhere Chance gehabt, dass der Treffer zählt. Da kann der Mockenhaupt jetzt nichts für, weil der macht ja auch nur seinen Job. Und der Einzige, der seinen Job halt nicht gemacht hat, war der Osnabrücker Verteidiger. Der macht im Prinzip alles falsch und wird dafür dann noch belohnt. Also das ist echt die Krönung von dem ganzen Bums.
Ja.
Und das war halt dann auch, ja, das war jetzt kein Killer, aber das war halt, ich meine, du kannst auch, wenn es 1-1 steht, weiß ich nicht, was Osnabrück noch ändert. Vielleicht machen die dann auch noch einen Konter wieder zum 2-1. Ne? Das ist alles spekulativ, aber klar ist, dass das, ja, das war die spielentscheidende Szene. Weil, ja, das, dann hast du den Aufwind, es steht 1-1 und, ja, was weiß ich, was dann passiert, ne? Das,
noch eine halbe Stunde zu spielen, ja.
Ja. Ja, so ein Tor ändert nun mal einfach auch was in den Köpfen der Spieler, das ist so. Meiner Meinung nach.
Ja. Gut, man muss natürlich dazu sagen, es gab auch danach noch genug Chancen, da hätten wir auch mal einen von machen können. Also es waren wirklich ein paar sehr gute dabei, also mindestens drei, würde ich sagen, die eigentlich ein Tor sein müssen, die man dann halt eben auch nicht genutzt hat. Das ist dann, das gehört natürlich dann auch dazu, zur Wahrheit dazu.
Korrekt, ist ja, das hat es halt nicht besser gemacht.
Ja.
Und es war aber auch so ein Ding, das war halt so ein Ding, wo Osnabrück irgendwie dann immer noch irgendwas dazwischen bekommen hat und ja, das muss man ihnen lassen. Sie standen dann eben nah genug, am Ball, dass der Ball eben da nicht reinging. Ne? Also bei dieser Doppelchance, ja, dieser Kopfball von Bretagne, der war ja von einer größeren Entfernung, aber dann auch diese Doppelchance, wo Mockenhaupt dann, glaube ich, noch abgeblockt wird.
Ja, genau.
Ja, ja, das war wirklich, dann, war wirklich schwierig, dass du das Spiel verloren hast.
Das war noch ganz, ja, witzig, ne, weil der Kommentator meinte dann noch, obwohl Osnabrück halt so tief steht und jetzt halt auch, dann auch zu Chancen kam, aber der Torwart hatte bis dahin eigentlich nicht viel zu tun, weil die meisten Sachen wurden halt eben vorher halt abgeblockt und kaum eine Minute später, da gab's dann irgendwie, wo der Torwart dann halt auch anfing dann mit Paraden, ja, also dann, da war auch das Ding, der Kopfball da von Akrafiotis. Der war eigentlich nicht schlecht, also da fehlte auch nicht viel. Also der war eigentlich gut gegen die Laufrichtung geköpft. Auch da noch ein paar Zentimeter mehr, ein bisschen mehr Entschlossenheit vielleicht.
Ja, also der Torwart hat bei dieser Doppelchance, die dann bei Mockenhaupt endet, hat er ja schon auch pariert. Und Genau, das wollte ich gerade sagen, dieser Kopfball von Akrafiotis, das sah im Stadion, also zumindest ich hatte mir das jetzt nicht explizit gemerkt bei den Chancen, aber das war ja wirklich so, dass der den schön gegen die Laufrichtung köpft. Und es dann wirklich, ja, der Torwart macht das dann natürlich auch sehr gut. Also das ja,
gerade noch so mit der Hand halt, gerade noch so dran, um den Entscheidenden noch abzulenken. Ja,
wie du sagst, auch da haben so ein paar Zentimeter gefehlt. Wenn der den ein bisschen weiter nach in die andere Richtung drückt, dann ist der halt auch drin. Ne? Also es war wirklich, also das Spiel nicht gewonnen zu haben mit den Chancen und wie gesagt auch dem erzielten Tor, boah, das ist wirklich eine harte Nummer jetzt, ja. Da kann ich, wie gesagt, Anfangsphase, ja, erste Halbzeit darf dir so in der Situation, in der wir sind, nicht passieren. Aber zweite Halbzeit geht halt klar an dich und also da ist wirklich alles gegen uns gelaufen in dem Spiel.
Ja, so. Kurioserweise sind wir trotzdem um einen Platz in der Tabelle gestiegen. Weil Magdeburg schon wieder hoch verloren hat, diesmal 0-3 und das hat dann jetzt gereicht. Das war letzte Woche, der Spieltag vorher war es ja auch schon, sah es zwischenzeitlich schon so aus, dass wir Magdeburg überholen, obwohl wir auch zurücklagen. Da haben die, glaube ich, was haben sie am Ende verloren? 5-0 oder was?
6-0 gegen Karlsruhe oder so, oder?
Ich weiß nicht mehr, warte mal, ich guck gerade nochmal
schnell. Es waren mehr wie 5. 6 oder 7?
7-0 sogar, stimmt ja tatsächlich.
Aha.
Ja, richtig.
Und genau. Wir haben aber dann dummerweise in Hamburg halt auch noch 2 kassiert, ja. Oder halt noch 1 dann und.
Genau, das. Ja. So, aber dadurch sind wir jetzt 12. Aber das ist ja völlig egal. Der Platz, entscheidend sind ja da jetzt die Abstände. Und da muss man halt feststellen, es wird jetzt alles verdammt eng. Also wir haben jetzt da 31 Punkte. Magdeburg eben auch.
Alles eng.
Ja, ja. Magdeburg ist jetzt halt auch wieder voll mit dem Geschäft. Also die waren ja auch schon mal so ein bisschen weiter vorne irgendwie, aber die haben sich jetzt halt auch wieder so mitten in die Verlosung reinkatapultiert. Sogar halt eben die ein Tor schlechtere Tordifferenz als Wehen. Schalke auch 31, dann Braunschweig mit 30, Kaiserslautern auf Relegationsplatz 29, Rostock 28, Osnabrück jetzt 21. Und jetzt komme ich mal mit einer steilen These um die Ecke. Vielleicht hat der Osnabrücker Sieg wenigstens ein Gutes. Und zwar, dass die gerade noch so lang dran glauben, dass die vielleicht noch in ihren nächsten Spielen auch noch punkten wollen oder vielleicht sogar noch punkten können. Also die haben jetzt, glaube ich, 2 Spiele gegen Mannschaften weiter oben, aber danach spielen die auch noch mal gegen direkte Konkurrenz. Warte mal, ich mache mir gerade mal hier die Termine von denen auf. Ja. Die haben jetzt als nächstes gut Kiel. Fürth und Kiel. Ja, gut, vielleicht holen sie einen Punkt gegen Fürth oder sowas, meinetwegen. Und dann spielen sie halt noch gegen Braunschweig und gegen Magdeburg und gegen Schalke. In den Spieltagen 30, 31, 32.
Aber
so.
Fürth, Kiel, Braunschweig ist genau auch unser Rhythmus, ne? Halt später dann, aber von der Reihenfolge her.
Ja, genau. Aber will sagen, also wenn die jetzt, ich sag mal, unter den nächsten 2 Spielen, könnte es ja so sein, ich meine jetzt, gut, die haben jetzt das 21-29 auf dem Relegationsplatz, also 8 Punkte Rückstand, aber wenn sich der Abstand jetzt mal vielleicht nicht allzu sehr vergrößert, dann haben die halt in den Spielen dann gegen Braunschweig, Magdeburg, Schalke halt noch eine Riesenmotivation, da noch was zu holen. Und das könnte wiederum natürlich unser Vorteil sein. Sitz?
Ich glaube, die werden so oder so, solange das rechnerisch möglich ist, das weitermachen und versuchen. Ich sag mal so, die einzige Mannschaft, die jetzt noch eine schlechtere Tendenz gefühlt hat als wir, ist halt Magdeburg tatsächlich. Auch wenn wir jetzt in der Rückrundentabelle letzter sind. Aber ich meine, die Abstände sind ja jetzt auch nicht so riesig. Ist ja jetzt auch nicht so, dass wir als Einzige da mit einer mickrigen Ausbeute sind.
Ja, es sind ganz viele. Gucken wir gleich mal drauf, ja.
Genau. Also von daher, ja, entscheidend ist halt, ich meine, es gibt genug Optionen, aber die zünden halt auch nur, wenn du die Punkte holst. Und du hast halt jetzt die ganzen direkten Duelle, und nicht hintereinander, aber du hast halt jetzt, die direkten Duelle kommen halt noch. Also zwei der nächsten drei Spiele sind ja direkte Duelle. Mhm. Und auch beide auswärts. Und das ist halt dann, ja, das war ja genau das, wo ich gesagt habe, das wäre ganz gut, wenn man das nicht da nicht ganz so nervös hinfahren würde. So egoistisch, wie ich bin. Und ja, geht ja jetzt gleich los dann.
Genau, ja, wir haben jetzt als nächstes Rostock. Das Spiel darfst du halt auf gar keinen Fall verlieren. Ja. Also
korrekt.
Und das ist natürlich jetzt schon eine üble Situation. Jetzt bist du halt mal so richtig unter Druck. Ne? Aber gut, ich meine, man muss es positiv sehen. Wenn du da halt, ich sag mal, mindestens unentschieden spielst, dann hältst du da halt den Gegner auf Distanz. Und mit einem Sieg könnte man der große Gewinner des nächsten Spieltags werden, weil die anderen halt auch eigentlich gute Chancen haben zu verlieren. Ich glaube, das ist jetzt das einzige Duell jetzt am kommenden Spieltag, was direkt das Abstiegsduell ist.
Ja, ich habe mal geguckt. Ich meine, Lautern spielt in Hamburg.
Genau.
Und einer spielt gegen Düsseldorf.
Ja, warte. Wo sind es denn? Braunschweig spielt in Düsseldorf, auch auswärts. Schalke spielt in Hannover.
Ja, das sind drei schwere Spiele. Magdeburg spielt, glaube ich.
In Elversberg.
Ja, das ist nicht so schwer, aber.
Ja, gut, die sind beide gerade nicht in Form offensichtlich, ne?
Elversberg ist aber zumindest so, dass sie nach einem schlechten Spiel dann zumindest nochmal ein besseres Spiel danach zeigen. Mhm. Ist halt, wie ich gesagt habe, Elversberg ist eine Mannschaft, gegen die du sehr gut gewinnen kannst, weil die eben nicht so gut sind, dass sie dich auf jeden Fall herspielen, aber eben auch so sicher sind, dass sie jetzt nicht unbedingt müssen. Zumindest ja nicht in jedem Spiel so. Und ja, das da Braunschweig, die haben natürlich auch richtig was fürs Torverhältnis gemacht gegen Elversberg. Das war ja noch zusätzlich nervig mit dem 5-0. Mhm. Das sind ja die einzigen, die da jetzt eine ähnlich gute Tordifferenz haben wie wir, aber.
Ja, gut, Magdeburg halt noch, ne? Also wir haben minus 5, Magdeburg okay. Minus 6, Braunschweig jetzt minus 9.
Ja, okay, aber ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass Braunschweig absteigt.
Nee, die sind.
Die sind zu gut drauf.
Ja.
Die holen zu konstant ihre Punkte und. Ja.
Könnten natürlich, ist natürlich jetzt spannend, falls jetzt Magdeburg gegen Elversberg gewinnt, dann kann Elversberg vielleicht halt auch nochmal mit reinrutschen, ne?
Je nachdem, wie das läuft. Wenn wir dann auch gewinnen, mhm, und keine Ahnung, Schalke vielleicht doch auch gewinnt und dann könnte für die der Relegationsrang nochmal nahe rücken, ja.
Ja. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir gerade über die
Rückrunde. Dann müssen wir erstmal gewinnen jetzt wieder.
Ja, das ist, genau, alle Rechenspielchen sind eigentlich egal, solange man selbst seine Punkte nicht holt. Also das ist eh die Grundvoraussetzung, dass man mal wieder was holt.
Ich weiß halt nicht, also das, sagen wir mal so, 5 Gründe, die für den Sieg des SVW in Rostock sprechen.
5?
Naja, sagen wir 3. Okay. Sagen wir 3. Unsere Spielweise könnte in Rostock funktionieren. Unsere bevorzugte Spielweise. Sicher stehen, Gegner kommen und austoben lassen und dann eben umschalten und beziehungsweise ja, die den Weg nach vorne suchen. Mhm. Stimmst du zu?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Rostock aktuell von der Spielanlage unterwegs ist. Ich habe von denen ewig nichts gesehen.
Das weiß ich auch nicht, aber ich gehe einfach davon aus, dass sie gegen uns zu Hause gewinnen wollen und natürlich auch nicht blöd sind, aber natürlich auch noch mehr Druck haben als wir mit den Fans. Wenn die so anfangen wie wir gegen Osnabrück, ist da wahrscheinlich der Teufel los auf den Rängen. Mhm. Schon am Anfang. Also deshalb würde ich davon ausgehen, dass die da eher was machen oder dass wir eben auch, ja, ich meine, dem Hinspiel hier bei uns hatten wir gegen Rostock ja auch eher Glück mit dem gehaltenen Elfmeter, der natürlich extrem unnötig war. Also den muss es ja nie geben. Aber Rostock hätte da ja durchaus in Führung gehen können. Auch ohne den Elfmeter. Die waren ja schon auch ganz gut. So. Okay, aber das wäre jetzt so, wie gesagt, unsere Taktik könnte da mal wieder aufgehen.
Okay, zweiter Punkt.
Zweiter Punkt, die werden richtig angepisst sein. Jetzt aufgrund, wie gesagt, der Chancen und dem scheiß DFB. Nein, also aufgrund der Entscheidung des Schiris, die ja auch jeder, wirklich jeder, egal wo das Spiel zusammengefasst wurde, so gesehen hat, ne, dass das eine klare Fehlentscheidung war und das so. Das heißt, die werden mit ordentlich Wut im Bauch dahin gehen und sagen so, und jetzt holen wir uns heute die Punkte, die wir gegen Osnabrück schon hätten haben müssen aufgrund der Leistung und wie gesagt, des Beschiss. Okay. Oder halt das ungerecht behandelt fühlen, sagen wir so. Mhm. Jetzt habe ich gehofft, dass zu dir noch ein Punkt kommt.
Ja, ich glaube, dass das wieder ein bisschen umgestellt wird und mit, wie der, habe ich ja vorhin schon gesagt, Betzner und Lee, dann wieder eine sehr spielstarke Offensive dann ist und wir damit vielleicht gegen die Rostocker Defensive punkten können. Das wäre so meine Vorstellung.
Okay, also verbesserte Aufstellung.
Ja.
Optimierte Aufstellung.
Ja, ja.
Gut, das sind drei. Das sind drei Gründe. Okay. Die würde jede Zeitung drucken.
Auf jeden Fall, ja. Mal gucken, was morgen im Kurier noch erscheint. Schöne Grüße.
Ja. Wir wollen die Themen dann haben.
Genau, ich wollte nochmal auf die Rückrundentabelle gucken, nachdem wir jetzt da schon ein paar Mal von gesprochen haben. Also ist jetzt, hatte ich ja auch im Spielbericht oder das, weiß ich, hab wahrscheinlich die meisten jetzt mitbekommen. Tatsächlich sind wir jetzt aktuell Letzter. Nur 9 Punkte jetzt aus 10 Spielen. Nur 2 Siege, das sind die wenigsten von allen. Interessanterweise aber nur eine Tordifferenz von -2, ne? Das ist dann in der unteren Hälfte tatsächlich die beste sozusagen. Ja, wenn du nur die Rückrundentabelle anschaut, das ist schon ein bisschen skurril. Ne? Also man sieht halt diese vielen knappen Niederlagen. Wenn man Hamburg nur 1-0 zum Beispiel verloren hätten, wäre das sogar ausgeglichen.
Wie viele Punkte haben 10 oder 11 Punkte?
Genau.
Jetzt wie viele Teams haben 10 oder 11 Punkte?
Es wird jetzt interessant. Also der einzige, ich sag mal so aus der oberen, also aus der Gesamttabelle, der jetzt in der Rückrunde richtig schlecht ist, ist Kräuter Fürth. Die haben nur 10 Punkte in der Rückrunde bisher geholt. Und jetzt kommen 1, 2, 3, 4, 5 Mannschaften mit 11. Rostock, Magdeburg, Schalke, Elversberg, Kaiserslautern. Und Osnabrück jetzt seit neuestem halt eben mit 12. So, aber dann hast du doch die ganze Clique da unten bis auf Braunschweig. Die haben 16. Da sieht man halt auch, dass die Rückrunde, und das hat ja am Ende der Hinrunde ja schon angefangen, dass die eigentlich im Aufwärtstrend sind insgesamt gesehen. Von daher stimme ich dir auch zu. Ich glaube nicht, dass das, also es sei denn, die lassen jetzt doch nochmal irgendwie abreißen oder brechen nochmal ein oder sowas. Ne? Dann wäre vielleicht die Hypothek aus dem verkorksten ersten Saisondrittel dann halt doch zu groß. Aber momentan sehe ich das auch nicht. Also ich glaube, die kommen da noch raus.
Braunschweig ist das letzte Auswärtsspiel für uns, gell? Das ist der vorletzte Spieltag.
Ja, genau.
Das heißt, im besten Fall sind die da auch schon durch.
Könnte passieren.
Ist zwar aktuell unwahrscheinlich, aber
ja, je nachdem, wie sich das Ganze halt entwickelt, ja.
2 Spieltage vor Schluss, wenn die jetzt noch, keine Ahnung, wie viele Spiele haben wir jetzt noch? 7, gell? Mhm. Ja, lass sie in den nächsten 5 Spielen 10 Punkte holen. 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Ich weiß jetzt nicht genau, gegen wen es geht.
Gucken wir doch mal, was die so haben jetzt als nächstes. Die spielen jetzt. Okay, in Düsseldorf, das haben wir schon gesagt. Danach gegen Hannover. Das ist natürlich der.
Ja, aber die haben auch daheim gegen. Nee, war das mit Hannover? Ach nee, Osnabrück war das.
Ja, andererseits haben sie zwar kürzlich zu Hause gegen Rostock verloren, ne?
Das einzige, der einzige Outlier da, ja. Okay, also Düsseldorf auswärts, Hannover daheim und dann?
Dann in Osnabrück. Und dann daheim gegen HSV. Dann noch in Fürth, für die es um gar nichts mehr geht.
Okay, also dann sagen wir mal, okay, dann würde ich sagen, Osna und Fürth würden sie jetzt in meiner Theorie gewinnen. Sagen wir, in Düsseldorf verlieren sie. Und dann bleibt noch Hannover und
Hamburg.
Okay, dann sage ich, sie holen 9 Punkte. Weil sie Hannover dann auch noch schlagen, so stark sind die auch nicht immer. Irgendwie schaffen die das. Sagen wir, sie holen 9 Punkte, dann haben sie 39 oder haben sie 40. Waren die jetzt punktgleich mit uns oder haben die 30?
Die haben 30. Die sind einen hinter uns.
Ja, dann sind sie wahrscheinlich noch nicht durch, je nachdem. Dann müsst. Gut. Könnten wir was für tun, wenn wir gegen Rostock gewinnen, ja.
Ja.
Also gut, okay, ist unwahrscheinlich, dass sie schon durch sind, wenn wir bei denen spielen, aber wäre natürlich auch hilfreich, wenn sie.
Ja, wenn die bis dahin 40 Punkte haben, 2 Spieltage vor Schluss, glaube ich schon. Weil die werden da unten nicht alle. Also ich meine, wir haben da jetzt, im Prinzip haben wir, sagen wir mal, 7 Mannschaften, um die es da geht. Die werden nicht alle 38 Punkte haben irgendwie am 32. Spieltag.
Gut, Osnabrück rechne ich nicht damit, dass sie so viele Punkte haben. Und ich sag mal, Rostock hängt es davon ab, wie wir da spielen. Wenn die gegen uns gewinnen, dann haben die, die haben wir, glaube ich, erst 29 oder 28.
28, ja, dann werden die punktgleich mit uns.
Ja, dann glaube ich trotzdem nicht, dass sie 38 Punkte haben, weil die sind einfach nicht gut. Mhm. Die sind nicht gut. Die haben dann so Kampf-Drecksspiele, können die mal gewinnen, ja. Aber die sind schon am unteren Ende der Fähigkeiten in der zweiten Liga. Das hast du ja mit Osnabrück auch gemerkt. Da sind wir mittlerweile halt auch, ne? Das muss man halt auch so sagen. Ja.
Wenn du siehst, Rostock hat jetzt in der Rückrunde erst 7 Tore geschossen, ne?
Ja. Wie viel haben wir geschossen?
11.
Ach so.
Ja, es ist jetzt kein gigantischer Unterschied, aber ich meine immerhin mehr als 1 pro Spiel, ja, also bei 10 Spielen. Aber Rostock nur 7 und auch Magdeburg nur 8, ne?
Magdeburg ist auch die Frage, ob die nochmal den Trainer wechseln jetzt?
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nee, ich glaube, der Titz, der hat doch erst kürzlich verlängert. Oder? War das nicht so?
Wenn denen der Arsch auf Grundeis geht, ist denen das egal.
Ja, kann natürlich sein, ja.
Weil die Niederlagen jetzt waren so deutlich und gerade Magdeburg war eigentlich immer so eine Mannschaft, die zu Hause auch über den Kampf kam. Und wenn du dich da so abschlachten lässt jetzt, also das heißt Abschlacht, aber so, ich weiß, waren das jetzt 06, 07 und 03? Waren das jetzt die letzten beiden Spiele?
Ja, ja.
Naja, das spricht ja schon eine sehr eindeutige Sprache, ne? Aber gegen wen spielt, also die Magdeburg-Spiel ist gegen Elversberg, ne?
Ja, lass mich gerade mal gucken, was die so an Terminen haben.
Ja, das ist auch gut.
Die hatten jetzt die letzten, im Februar, da hatten sie zuletzt noch 3-0 gegen Schalke gewonnen. So, dann kam 0-0 in Paderborn, 0-1 gegen Nürnberg. Dann das 0-7 in Karlsruhe und 0-3 jetzt gegen Hannover. Also der März war bei denen kein einziges Tor geschossen.
Genau, 4 Spiele, kein Tor, 1 Punkt. So, jetzt Elversberg, okay. Dann HSV.
Dann HSV, dann in Rostock.
Dann wird dann
gegen Osnabrück und dann gegen Kaiserslautern.
Rostock, Osnabrück. Oh.
Ja.
Und dann halt noch in Düsseldorf zum Schluss und vorher noch gegen Fürth. Also, ich sag mal so, wahrscheinlich wird er gegen Elversberg, wird Titz noch auf der Bank sitzen. Wenn du da wieder zu 0 verlierst, vielleicht kriegt er dann auch den HSV, aber eigentlich müsstest du nach Elversberg dich dann schon nach dem Plan B umgucken, den du dann notfalls nach dem HSV aus der Tasche ziehst. Weil eigentlich, wenn du der Meinung bist, dass du es mit Titz nicht mehr schaffst, musst du nach Elversberg handeln, damit der Trainer HSV als Probelauf hat, von mir aus, und 2 Wochen Zeit hat, um dann vor den Spielen eben Rostock, Osnabrück, Lautern das zu retten. Hm. Weil, ja, wie gesagt, das sind jetzt 6 Mannschaften innerhalb von 3 Punkten, ne? Plus Osnabrück, die nicht aufgeben und Glück haben wie Sau. Ja.
Ich war gerade am Suchen. Genau, bei uns, das war hier direkt am Jahresanfang. Da hieß die Überschrift noch logische Konsequenz. Magdeburg verlängert mit Chefcoach Titz.
Bis?
Ich glaube, das hatten sie gar nicht gesagt. Ich mach die Meldung nochmal auf. Angaben über die genaue Laufzeit des neuen Vertrags machte der Zweitligist nicht.
Ja, die sind auch so stark gestartet, ne? Die haben doch, das war doch das erste Heimspiel.
Ja, ja.
Gegen uns,
ja, die sind halt auch, eigentlich auch spielerisch sehr stark. Ne? Das ist ja das Ding bei Titz. Das ist jetzt nicht so wie früher bei Magdeburg, die ja auch eher, ich sag mal, von der rustikalen Sorte waren. Die spielen ja eigentlich sehr, sehr stark.
Aber warte mal, jetzt gucken wir uns nochmal die Tabelle an nach dem Spieltag 6 oder 5. Also sagen wir 5. Nach dem 5. Spieltag war Magdeburg 3., Rostock 5. und Lautern 6. Magdeburg hatte kein Spiel verloren, 11 Punkte. Und Rostock und Lautern hatten 9 Punkte. Also Rostock hatte ja sogar von den ersten 4 Spielen 3 gewonnen. Klar, das sagt immer noch nicht so viel aus, ne? Aber ja, die sind stark gestartet. Lautern war ja sogar, die hatten doch nach 9 Spielen 17 Punkte. Ne, da waren die immer noch ganz oben mit dabei. Und die sind richtig abgestürzt und
dann haben sie ein paar Spiele verloren und dann haben sie gleich schon die Nerven verloren und Dirk Schuster rausgeschmissen.
Mhm. Und dann Magdeburg ist dann schon viel früher wieder runtergegangen. Ja, aber wie gesagt, also bei denen ist der Trend noch schlechter wie bei uns, ja.
Naja. Ja, aber gut, das hilft alles nichts, die ganzen Grübeleien. Also wir müssen in Rostock jetzt was holen am Freitag.
Ja.
Weil wenn du da auch verlierst, dann hängst du aber so richtig drin. Ah, das will ich mir gar nicht ausmalen.
Ja, dann geht's immer noch, aber dann kommt halt Düsseldorf zu uns. Und das ist dann halt richtig kacke, ja.
Ja, gut, da hat man uns im Hinspiel eigentlich auch schon gar nicht so viel ausgerechnet und dann ein überragendes Spiel gemacht plötzlich. Aber gut, das kannst du nicht immer so wiederholen, das wissen wir.
Ob Düsseldorf jetzt die Herder macht, weiß ich nicht, ja.
Ja, ja, das wäre natürlich schon schön, ne? Ich meine, wenn sich da in den Club der Großen einreihen, Stuttgart, Hertha und dann Düsseldorf.
Sollten wir ihnen mal sagen, dass das nicht jeder kann.
Ja, genau. Der verdammte HSV will da nicht mitspielen.
Ja, das Ding ist ja, das habe ich ja vor Osnabrück schon gesagt, wenn du halt Osna und Rostock schlägst, so, dann hast du 37 Punkte und dann bist du eigentlich aus dem Gröbsten raus.
Ja.
Also das ist ja dann, klar, bist dann immer noch nicht mit gerettet und da darf auch nichts, kein Schlendrian einkehren und so. Aber klar, wird jeder von uns sofort nehmen. Auch wenn es jetzt nicht mehr geht natürlich. Aber das Gleiche gilt ja immer noch. Wenn du jetzt Rostock und dann eben Düsseldorf schlägst oder noch besser Lautern, was ja dann die nächste Aufgabe ist. Aber ja, du hast halt, was war der letzte Sieg? War das jetzt Hertha und Elversberg war es in der Rückrunde, ne?
Also genau.
Elversberg dann.
Ja, ja.
Ich meine, Gunnar, ist natürlich halt auch so. Ich meine, was erwartest du von mir, der dann ohne dich und Christian im Stadion ist? Wie soll das Spiel ausgehen?
Das stimmt, ja. Da hast du eigentlich keine Chance.
Ja, das. Nicht hilflos stehe ich da.
Ich hatte ja so ein bisschen auf.
Hilflos stehe ich da.
Auf ein bisschen auf den Aberglauben-Effekt gehofft, weil das Spiel in der Hinrunde Osnabrück, das war gerade der Anfang von den Herbstferien, da saß ich gerade im Auto an dem Tag und hatte noch überlegt, ob ich das noch irgendwie kombinieren kann, weil ich da nach Holland gefahren bin, irgendwie, ob ich das dann auch irgendwie auf den Weg eingebaut kriege, irgendwie. Das hat aber alles nicht gepasst. Habe ich das dann im Radio gehört. Und dachte ich, naja, wenn ich jetzt vielleicht wieder gegen Osnabrück noch im Urlaub bin, vielleicht ist das ein gutes Zeichen irgendwie, aber gut, das so einfach geht's dann nicht.
Ja, meistens hat es dann doch mit einem gar nichts zu tun, ja.
Am Ende dann doch nicht, ne. Man bildet sich das ja manchmal gerne ein, aber am Ende ist es völlig egal, welche Socken ich anhab oder ob ich erst den Schal und dann das Trikot oder was weiß ich, was. Keine.
Ja.
Okay. Ja, ich würde sagen, die sportliche Situation haben wir jetzt erläutert. Wir haben noch eine Mitmachaktion für die Hörer. Und zwar hatten wir schon überlegt, ob wir das heute machen, aber wir haben gedacht, wir beziehen mal die Hörer mit ein. Und zwar gab es einen Vorschlag, dass wir mal eine Elf nach Sympathie nur aufstellen. Also unsere Lieblingsspiele, unsere Vene Lieblingsspiele, aus welchem Jahr, und damit eine Elf zusammenbasteln.
Und auch egal,
was wir finden. Ja klar, also es ist rein persönliche Sympathie jetzt, ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Stefan Andres lieber mag als, was weiß ich, als Alf Minzel, dann ist mir halt nicht zu helfen, aber könnte man machen. Also Wir werden das nächste Mal präsentieren und wenn ihr mitmachen möchtet, liebe HörerInnen, dann schreibt uns doch einfach. Schreibt uns eure Sympathie. Traumelf. Es muss jetzt, also ja, ich meine, ein Torwart und 10 Feldspieler sollten es schon sein und die Spieler sollten vielleicht schon so im Groben so auf die Positionen passen. Also wenn du jetzt irgendwie halt, keine Ahnung, nur 10 Stürmer gut findest, irgendwie die dann zu verteilen, wäre vielleicht ein bisschen blöd, aber macht wie ihr wollt. Also schlagt einfach mal was vor, was euch so einfällt. Genau, und dann werden wir uns das nächste Mal in dieser kleinen Sendung hier mal anschauen, was dabei rauskommt. Und zum Abschluss reaktiviere ich eine alte Rubrik, die wir früher hatten. Früher hat man die doch regelmäßig, als Sonja noch da war. Unsere Hassrubrik. Soll ich einen Jingle spielen?
Ja.
Komm, den haben wir schon so lange nicht mehr gehabt. Warte, den spiele ich mal kurz ein jetzt hier.
Hassen. Ganz hässlich hassen. Ich kann's nicht lassen. Ich bin der Hass.
So. Jetzt wird gehasst. Und zwar.
Endlich wieder.
Ich hasse die letzte Trikotversteigerungsauktion oder Trikotauktion.
Das bin war ja. Dreck, pa.
Ja. Lass mich ausreden. Das war ja der Aktionsspieltag gegen Hannover. Und da gab es ja Sondertrikots und diese Trikots, die Match-Worn-Trikots aus dem Spiel oder Match-Prepared von denen, die nicht zum Einsatz kamen, die wurden für einen guten Zweck versteigert, nämlich zugunsten von Plan International. Soweit so gut, da kriegt man mich ja immer. Ich bin ja so ein kleiner Trikotsammler, nicht extrem, aber so ab und zu mag ich was und gerade solche besonderen, die gönne ich mir dann auch schon mal und wenn es dann der Erlös für einen guten Zweck ist, bin ich da auch gern bereit, ein bisschen Geld auszugeben. So, jetzt war schon das erste ein bisschen merkwürdig irgendwie, die Auktion sollte eine Woche laufen und das ging los irgendwie mit Start am, ich glaube zum Anpfiff ging die sozusagen schon los, also aber dann halt eine Woche, also bis zum Samstag dann danach. Ja, und plötzlich einen Tag vorher, also ich hatte mir extra hier einen Alarm gesetzt und einen Tag vorher sehe ich dann, dass die noch eine Woche läuft. War schon komisch, da habe ich mal nachgefragt, was da ist und dann offensichtlich waren die Trikots noch nicht bei diesem, also steckten noch irgendwo im Versand, weil diese Plattform, Matchworn, wie heißt die? Matchworn Shirts oder irgendwas, ich habe es jetzt gerade vergessen, ich habe es hier irgendwo, matchwornshirt.com, genau, die sitzen wohl in Holland. So. Was ja eh schon so ein bisschen fraglich ist, ne, weil der wird das ganze Zeug erst nach Holland geschickt, damit sie es von da aus dann wieder hier zurückschicken. Zumindest wahrscheinlich in den meisten Fällen. Ich glaube nicht, dass jetzt so viele internationale Bieter dann dabei sind. Wahrscheinlich sind die meisten dann vielleicht doch eher hier aus der Gegend. Okay. Ja. So. Nach einer Woche wurde es dann doch mal um eine Woche verlängert. Das war offensichtlich ein sehr langer Versand. Und jetzt am vergangenen Wochenende, am Samstag, war die Auktion dann tatsächlich dann zu Ende. Und ich habe dann halt auch kurz vor Schluss dann auch tatsächlich noch mitgeboten. Warte mal, ich muss mal hier gerade Strom anstöpseln. Und ja, jetzt ist das ja so, da werden dann halt Gebote angezeigt. Und wenn man dann halt dann sich das genauer anschaut, dann siehst du dann aber dann den gesamten Preis, der da am Ende bei rauskommt. Voraussichtlich herauskommt. Also für einen Trikot, was habe ich jetzt bezahlt? Ich glaube so 150 oder 160 Euro oder irgend sowas. Dann kommt dann erstmal eine Buyers Premium. Na, das Buyers Premium deckt unseren strikten Authentifizierungsprozess und andere Dienstleistungen ab. Mhm. Das ist wahrscheinlich einfach die Kosten oder die inklusive der Marge für diese Plattform, also das, was die da dran verdienen. 10% gehen da drauf. Ja. Dann geschätzte Versandkosten. Ist interessant, auch geschätzte Versandkosten. Die wissen vorher nicht, wie hoch die Versandkosten sein werden. Okay, gut, sie schicken wahrscheinlich in alle Herren Länder. Aber dann steht da mal so nach Deutschland 22,35 Euro, was ich auch schon ziemlich heftig finde für eine Versandkosten. Und dann kommt auf das Ganze noch 19% Mehrwertsteuer obendrauf, auf den Gesamtpreis. So. Das heißt, ich habe aus, weiß nicht, ich glaube,
160. Lass mich kurz rechnen, 150. Ja. 160, 187 plus 222?
Nee, also ich meine, ich glaube, es waren 160 oder 165 oder irgendwas, was ich am Ende als Gebotspreis sozusagen hatte. Okay. Ich müsste jetzt nachschauen, ich habe es jetzt gerade nicht da. Am Ende kam dann raus, ich glaube 240. als Zwischensumme, die dann da stand, inklusive der geschätzten Versandkosten, was ich dann am Ende bezahlen musste, waren 249. Komma. Also im Prinzip 250 Euro.
Und also das, 100 Euro mehr.
Ja, oder 85 Euro mehr oder sowas. Also im Prinzip nochmal 50% Aufschlag insgesamt, ja. Wieso da die Mehrwertsteuer zum Beispiel jetzt nochmal draufkommt, ist mir jetzt auch nicht klar, weil das Trikot selbst hatte ja schon mal eine Mehrwertsteuer drin. Also wieso auf das insgesamt nochmal?
Ja gut, dann zahlen sie Mehrwertsteuer für Holland und Deutschland jetzt.
Ich bin nicht ganz sicher, wie da die Berechnung da stattfindet. Ich meine, es gab ja früher auch schon Auktionen. Also ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wann war das, als ich da mal von, da hatten wir auch so einen Aktionsspieltag, vor 2 Jahren war das, glaube ich, da. Da habe ich ja habe ich auch mal eins ersteigert. Da war der Preis, den du da ersteigert, oder bezahlt hast, das war irgendeine andere Plattform oder haben sie es über ihren eigenen Shop gemacht, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie sie es gemacht hatten damals. Das war das, was du bezahlt hast und fertig. Vielleicht kamen noch Versandkosten 10 Euro drauf oder sowas, aber dann.
Ja, das ist halt jetzt, also um jetzt mal die Rubrik ein bisschen mit mehr Emotionen zu füllen, das ist ja ein schlechter Scherz. Also ja. Das kannst du nicht machen.
Das kannst
du komplett sein lassen. Da kannst du irgendwelchen Sponsoren, Heinis, sagen hier, keine Ahnung, zahlt uns irgendwas für den Spieltag und dann ist gut. Aber das ist ja Käse.
Ja, ich habe mich auch so geärgert. Ich habe mich im Nachhinein wirklich geärgert, dass ich das am Ende dann doch noch auf Knopf gedruckt hatte und da kurz, weil, also der Ärger über diese ganze Abwicklung, und das ist übrigens bis jetzt auch noch nicht da, mal gucken, wie lange das jetzt dauert, ne? Aber dieser Ärger überwiegt jetzt die Freude über das Trikot, das ich da ersteigert habe. Und dass da so viel an Zusatzkosten da drauf kommt, also das weiß ich nicht. Also, lieber SVWen, da müsst ihr euch irgendwas fürs nächste Mal was anderes ausdenken. Ansonsten bin ich da raus, denn dann hab ich das letzte Mal irgendwas ersteigert, wenn das jetzt immer über diese Plattform da geht.
Vor allem ist ja auch die Frage, wie viel kommt denn jetzt bei dem guten Zweck überhaupt an?
Ja, wahrscheinlich das Original, dieser Originalgebotspreis. Der soll, soll ja angeblich da ankommen. Ne?
Okay.
Ja. Wenn sie mir wenigstens eine Spendenquittung dafür schicken würden, ne, werde ich wahrscheinlich auch nicht kriegen.
Ja gut, die Versandkosten sind wahrscheinlich die Versandkosten nach Holland und zurück mit 22 Euro. Und ja gut, Mehrwertsteuer bei einem, gut, das weiß ich jetzt nicht, aber stand das alles da so drin, bevor du geboten hast, oder?
Ja, das kann man schon, ja, das ist, kann man schon sehen. Also ich meine, groß steht natürlich der Gebotspreis und unten steht dann da der, weiß nicht, wie heißt dann, der am Ende, der Endpreis oder irgend sowas, ja. Oder Zwischensumme nennen sie es. Hm. Ja, der ist dann natürlich ein bisschen kleiner.
Das ich sage, wenn einem das Geld nicht egal ist, komplett, oder halt auch man Prinzipien hat, dann ist das, ja, macht es so keinen Sinn.
Ja, also, wie gesagt, das hat mich jetzt sehr geärgert. Und das fand ich mal einen würdigen Kandidaten zur Reaktivierung unserer alten Hassrubrik.
Das sollte dem Verein zu denken geben.
Allerdings.
Wenn das schon reaktiviert wird jetzt.
Ja. Und ich, wie gesagt, ich habe jetzt schon im Laufe der Jahre schon öfter mal so Trikots, ich weiß schon damals irgendwie, ich glaube, das war in der ersten Zweitligasaison, da gab es auch schon mal so eine Aktion, oder in der zweiten war das, irgendwie damals noch der Sozialpartner Känguru. Auch da habe ich schon mal eins. Das hast du dann am Ende dann beim nächsten Spiel dann einfach dann auf den Platz übergeben bekommen, ja. Da gab es keine Versandkosten für 22 Euro, ja. Aber gut.
Ja, gut, weiß ich, warum man das jetzt so machen muss, wäre mal ganz interessant. Ich weiß nicht, ob der Paul Sprechter zuständig ist. Zumindest dürfte der wissen, wie das lief. Wie sowas dann zustande kommt. Ist auch jetzt, wenn man das für, also geht's ja dann um, Plan Edition ist ja da, um die haben sich ja die Versorgung von der Bevölkerung mit Trinkwasser, ne?
Ja.
Verschrieben, oder? Dass alle Menschen, egal wo, eben Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Ist ja eine super Sache, aber wie gesagt, das Ergebnis ist, dass man eben erstmal Trikots von A nach B nach C irgendwo schickt. Warum kann man die Matchworn-Trikots nicht, ja, warum kann man die sich nicht, nachdem man sie gesteigert hat, bei der Geschäftsstelle abholen? Oder beim nächsten Heimspiel? Was ist daran so schwierig? Dann werden sie halt original versiegelt mit Aromaverstärkung oder keine Ahnung, sie werden halt gewaschen, ich weiß nicht, das werden die meisten wahrscheinlich eh wünschen. Das war wahrscheinlich auch gewaschen dann, oder? Na gut, es kam ja noch nicht, aber.
Ja, ich gehe schon davon aus, ja.
Ja, dann kann man es doch auch, wie gesagt, in der Britta Arena belassen und dann hast du gar keine Kosten. Klar, du musst halt oder zahlst halt diese, die verschicken doch ihren Merchandise, wenn der bestellt wird, auch überall hin, egal wo die Bestellung herkommt.
Ja, ja klar.
Und dann so viel, die haben zwar jetzt mehr zu tun, aber so viel zu tun haben die jetzt auch nicht, als dass sie das nicht machen können.
Also ich sag mal, ich kann die Idee schon verstehen, dass man das über so eine Plattform macht, weil die machen das halt für hunderte Vereine auf der ganzen Welt. Und das heißt, ich sag mal, für Sammler, die halt irgendwie tatsächlich zertifiziert sozusagen ein Originaltrikot haben wollen, ist das schon gut. Und vielleicht wollte man da jetzt halt auch einfach mal mitspielen, aber zu den Bedingungen bin ich da halt einfach raus.
Ja, aber kriegt man das Zertifikat nur, wenn die Trikots zu denen kommen, oder was? Das ist doch Blödsinn.
Ja, keine Ahnung. Früher haben sie halt auch schon mal selbst irgendwie halt einen Zettel dann dazugelegt, irgendwie so von wegen, wo sie halt selbst hier bestätigen, das Spiel, das Trikot wurde von so und so am so und so vielten bei dem Spiel getragen.
Reicht doch.
Ja.
Ja.
Genau.
Also, was ist ein Blödsinn?
Ja, also. Naja, gut. Vielleicht kriegen wir noch eine Aufklärung dazu, aber also meine Empfehlung wäre, mach das anders beim nächsten Mal.
Ich glaube, die Erklärung wird mich genauso zufriedenstellen wie die Erklärung vom Schiedsrichter gegen Osnabrück, warum er das Tor nicht gegeben hat. Ist mir dann scheißegal, was da kommt, das ist Blödsinn. So.
Ja, jetzt kriegen wir noch richtig Pfeffer rein.
Richtig einzusteigen.
Sehr gut. Und auf diese heitere Note würde ich sagen, können wir uns verabschieden. Oder,
wir müssen noch tippen.
Wir müssen noch tippen. Ah, willst du wirklich? Ich traue mich nicht.
Ja, ich tippe einen Punkt aus den nächsten zwei Spielen.
Da muss ich jetzt was anderes tippen.
Wir spielen unentschieden in Rostock und verlieren gegen Düsseldorf.
Ich bleib bei meinen zwei Punkten vom letzten Mal.
Okay. Das hat gut funktioniert.
Ich schreib's mir gerade auf.
Tipp du auf 0, ich tippe auf 1, komm.
Nee.
Wir müssen beide falsch liegen.
Nein.
Nein? Ja,
dann lass es 3 sein.
Dann tipp du einen, dann sage ich 0.
Okay.
Wenn du der Mittlere sein willst.
Dann schreibe ich bei mir 1 auf und bei dir 0. Okay.
So, genau. Mehr können wir nicht tun für euch.
So, für Devin schreibe ich 6 Punkte auf, oder?
Ach, sagen wir 4.
Nee, ich glaube nicht.
Devin nein, 4 sagt er.
Nein, Devin sagt 6.
Nein. Okay, ja doch, er sagt 6, das stimmt.
Gerade mal gucken. Ja. Hat mir nicht mehr geantwortet. Okay, schade.
Ja, wir haben versucht, Devin dazu zu holen, aber.
Ja, hat jetzt irgendwie nicht so richtig hingehauen.
Er war im Stadion.
Und er hätte was vielleicht zu der Schiedsrichtersituation sagen können. Na gut.
Das war die Ehren. Nee, mit Ehre hat das nichts zu tun. Das war die Hassrubrik im Spielbericht. Oder in der Spielanalyse.
So ungefähr.
Ja. Okay.
Gut, also, dann sind wir raus. Wir hören uns 2 Wochen nach
Düsseldorf. Gegen
Düsseldorf wieder. Also, macht es gut. Bis dahin. Ciao.
Tschö.
Kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.